was hat denn der Pfarrer jetzt wieder? Jetzt schreibt er allen Ernstes in Timbuktu, sitzt 36 Grad und in Kiew 6. Wo soll das? Das kann doch nichts miteinander zu tun haben. Und ich behaupte, es hat sehr, sehr wohl etwas miteinander zu tun. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Ja, Timbuktu. Sie wissen, dass ich habe so als Programm. Timbuktu kommt immer wieder. Erstens mal, um ehrlich zu sein, hat mich Timbuktu meine ganze Kindheit durch begleitet. Da gab's diesen ganz starken Wiener Spruch, der geht doch nach Timbuktu oder das hieß also ganz, ganz weit weg. So weit weg, dass es nicht mehr erreichbar ist und mir hat das Wort immer so gefallen. Und dann war ja Timbuktu ganz kurz in den Medien drinnen und zwar, wie es da wieder mal zuerst in die Tuareg einmarschiert und haben die Herrschaft über die Stadt übernommen und dann sind die Tuareg vertrieben worden von irgendwelchen Islamisten, die haben sie dort ordentlich aufgeführt und das hat mich dann interessiert, wie sind Seepfarrer und Bücher, weil Timbuktu einfach eine Riesenbibliothek hat. Universitätsstadt war ganz, ganz lange hoch gerühmt für seine Gelehrtheit. Und dann hat man eigentlich nichts mehr gehört, außer ja, die Franzosen sind dort, dann sogar ein paar Österreicher haben da mitgemacht mit der Mali-Mission, aber nur sehr kurzzeitig. Und irgendwie viele europäische Staaten schauen halt dort, dass irgendwie die Islamisten kurz gehalten werden. Und jetzt habe ich einen Artikel entdeckt von vor nur 4 Tagen. Die Mission, die europäische Mission in Mali ist also vorbei. Und das ist jetzt schon ganz spannend, wenn man da verschiedene Quellen liest, die einen sagen, ja, die Franzosen gehen in Richtung Präsidentschaftswahl und Herr Macron wollte also, dass keine Soldaten mehr im Mali sterben und überhaupt war die ganze Mission dann innenpolitisch schon sehr umstritten, deswegen ist er ganz schnell da raus, also ähnlich wie die Amerikaner aus Afghanistan. Also die eine Sache. Die anderen sagen, na, es hat also einen Konflikt gegeben mit der Regierung in Mali, die schon eigene Kunst ist, irgendwie nachzuverfolgen, wer da gerade regiert. Also anscheinend haben sie dort jetzt schon wieder eine Militärdiktatur. Also da vor einem Jahr, eineinhalb Jahren hatten sie eine, und ist eine Übergangsregierung gebildet worden. Und diese Übergangsregierung ist dann anscheinend wieder weggeputscht worden. Und diese Regierung hat anscheinend von den westlichen Staaten verlangt, dass jetzt deren Soldaten auf dem Hoheitsgebiet von Mali da einmal sagen sollen, wo sie eigentlich tun und irgendwelche Sachen voranmelden. Also wenn die irgendwo hinfahren, sollen sie vorher sagen, wir fahren dorthin, was ja ein sehr verständlicher Wunsch ist, aber es ist also eine Richtung der Berichterstattung, dass die westlichen Staaten gesagt haben, na, unsere Soldaten machen dort, wo sie wollen und ihr könnt es uns gern haben oder wir gehen und dann gehen sie. Aber, und dann ist es völlig irre an der ganzen Sache, die Regierung von Mali hat daraufhin gleich einen Vertrag gemacht mit Russland, dass die militärische Hilfe schicken, wo jetzt keiner weiß, ob jetzt wirklich russische Soldaten geschickt worden sind, oder ob das, da gibt's eine Gruppe Wagner, und obwohl das ein deutscher Name ist, hat das jetzt mit Deutschen überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Söldnertruppe. Das ist auch irgendwie ein sehr spannendes Phänomen, das in Russland drinnen offenkundig geduldet oder sogar gefördert von der russischen Regierung ein Söldnerbetrieb oder sogar schon Konzern existiert. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendwo Diktator sind, zufällig da Tagebuch eines Pfarrers hören und Sie haben irgendwie Schwierigkeiten, rufen Sie dort an und da kommen dann die dementsprechenden Leute. Also vollkommen geisteskrank. Ja. Also das möchte ich schon erwähnen. Die europäische Geschichte hat sich auch dadurch ausgezeichnet, dass Söldnertruppen abgeschafft wurden, weil die sich erfahrungsgemäß der Bevölkerung gegenüber immer ganz, ganz furchtbar benommen haben und sie an überhaupt nichts gehalten haben. Es gibt auch von allen Staaten auf der Welt unterzeichnete Geschichte von der UNO, dass Söldnertruppen generell weltweit verboten sind, eben aus dem Grund. Aber das, ja, aber Sie kennen auch, ich weiß nicht, ob es den Betrieb noch gibt, während des letzten Irakkriegs war das sehr groß, die Firma Blackwater in den USA zumindest damals Kunden so anrufen, sagen, ich brauche 300 Soldaten, Söldner, die irgendwie meine Zivilbevölkerung dementsprechend, ich will es gar nicht erst aussprechen. Nein, also neben Timbuktu gab es also ein Militärlager der Westler, die sind jetzt alle abgezogen und dort sind jetzt irgendwie die Russen oder die Söldner, russische Söldner, woher die ja immer kommen mögen. Die sind ja immer sehr international, diese Söldnertruppen. Und ja, was gibt es jetzt also über Timbuktu zu sagen? Also soweit ich weiß, zwei positive Dinge. Das eine, es hat nur 36 Grad und nicht 46 Grad, was für die Bevölkerung sicher angenehme Temperatur ist, wenn du dann das gewohnt bist. Und das zweite ist, ausnahmsweise hat der Westen mal was Gescheites gemacht. Als die Islamisten dort waren, haben die ja furchtbar gewütet. Motto, alles Vorislamische vernichten, und haben dort die sogenannten Heiligengräber. Das sind zwar islamische Wissenschaftler gewesen, soweit ich das jetzt verstanden habe, so große Gräber vernichtet, weil die Bevölkerung da anscheinend zum Beten hingegangen ist, und da war so irgendwie die Behauptung, ja, die verehren die schon als Götter, so in der Richtung war das, sind also alles uralte Kulturdenkmäler, und dann sind sie natürlich noch hingegangen, haben versucht, die ganzen alten Bibliotheken zu vernichten, was ihnen Gott sei Dank offenkundig nicht gelungen ist, sondern nur einen gewissen Teil, vieles konnte von der Bevölkerung gerettet werden, weil das so zur Identität des Timbuktianers gehört, die Universität, die Bildung und so weiter. Das ist die große Zeit gewesen. Und der Westen hat einmal was Gescheites gemacht, die haben ein paar Millionen gespendet, damit diese Gräber, also wieder diese Bauwerke hier wieder rekonstruiert werden und wieder originalgetreu aufgebaut werden und auch ein paar andere ganz, ganz wichtige architektonische Dinge zumindest renoviert werden können. Dadurch haben die Leute dort eine Arbeit gehabt, weil dort überhaupt keiner mehr eine Arbeit hat. Warum hat keiner mehr Arbeit? Wieso ist Timbuktu groß geworden? Timbuktu ist groß geworden, weil es die nördlichste Stadt in Mali ist, also zumindest damals war, und der Endpunkt der Karawanen war. Also Timbuktu war jener Bereich, wo das arabische Element bis hin zum hellhäutigen Berber, Tuareg, und das schwarzafrikanische, das ist dann alles, was im Süden von Timbuktu liegt, zusammengestoßen ist. Vom Norden ist vor allen Dingen das Salz gekommen und aus dem Süden Gold, ganz massiv, und Sklaven, das war damals Handelsgut. Und das ist dort umgeschlagen worden, und da die Leute dort sehr reich geworden sind durch diesen Handel, hat es dann auch sehr schnell das Bedürfnis gegeben nach Rechtsprechung, weil sobald nur was hat, streiten die Leute, nein, das gehört mir, nein, das gehört dir und so weiter und so fort. Und aus diesem Bedürfnis nach Rechtsprechung sind eben dann diese nebenbei islamischen Universitäten entstanden und waren also da ganz, ganz, ganz berühmt und bekannt und so weiter und so fort. Also deswegen war Timbuktu so eine tolle Stadt, gerade wegen der Universitäten und der Rechtsgelehrsamkeit der Professoren und Richter und Anwälte dort. Es hat weit, weit, weit ausgestrahlt, dieses Timbuktu, aufgrund seiner Bildung, das natürlich auf Reichtum basiert hat. Und kommen da noch Karawanen an? Naja, auf jeden Fall bis vor ein paar Jahren, was an sich wieder eine völlig faszinierende Geschichte ist. Diese Karawanen sind bis vor 10 Jahren, kenne ich ja Doku drüber, noch einfach von Guides geleitet worden, die sie einfach auskannt haben, die eigentlich nach Sternen navigiert haben und bestimmten sehr markanten Formationen, weil die Sahara einfach gigantisch ist. Also die haben nicht einmal einen Kompass gehabt, geschweige denn ein GPS, und haben sich da trotzdem durch navigiert auf einem wochenlangen Weg. Heutzutage eher nimmer, selbst wenn sie noch wollten, wird kaum eine ankommen, da dieses ganze Gebiet da rings um Timbuktu irgendwo Kriegsland ist. Also da hat sich so eine tolle Organisation, die nennt sich Al-Qaida im Bereich, im nordafrikanischen Sahara-Bereich, so circa übersetzt, etabliert. Zuerst haben sie eben Leute erschossen, ausgeplündert, Frauen vergewaltigt, was man halt so als Gotteskrieger so tut. Und also nebenbei bemerkt, jetzt völlig unabhängig von der Religion und Konfession. Und Gotteskrieger machen das, sie haben ja Gott auf ihrer Seite, also dürfen sie alles tun, das ist eh klar. Und die haben dann aber aufgehört mit dem Schießen, weil das Problem beim Schießen ist immer die Gefahr, dass einer zurückschießt. Und deswegen ist es ja viel, viel günstiger, Schmuggel zu betreiben. Und der Schmuggel macht sie anscheinend recht wohlhabend. Das ist sowohl Menschenschmuggel, irgendwelche Leute, die durch die Sahara durch wollen, in der Hoffnung, dann in Europa zu landen. Auf der einen Seite dann gigantisches Ausmaß an Drogenschmuggel. Für mich immer so faszinierend, dass die ärmsten Leute auf der Welt sich doch noch Drogen leisten können. Werde ich nie verstehen, werde ich absolut nie verstehen. Ist aber so, vielleicht ist das Leben so furchtbar und so deprimierend, dass sie sich halt mit irgendwelchen Drogen das Hirn wegblasen. Und dann, was ganz wichtig ist, was aber eine absolute Katastrophe für die Bevölkerung ist, Viehdiebstahl und der Schmuggel von gestohlenen Vieh. Das heißt auf gut Deutsch, wenn du dort irgendwo in der Gegend wohnst, dann wird wahrscheinlich deine Lebensgrundlage, keine Ahnung, ein paar Ziegen, ein paar Schaf, vielleicht eine Kuh oder so irgendwas in der Größenordnung, dir sehr, sehr gerne gestohlen werden, was jetzt wiederum bedingt, dass deine Söhne sich höchstwahrscheinlich dem anschließen müssen, weil sonst verhungern sie. Und damit haben wir einen selbsterhaltenden Gewaltzirkel, der also die Bevölkerung fertig macht. Die verhungern halt dann, wenn sie kein Vieh mehr haben, weil von was anderem kannst du halt nicht leben. Und wegkommen tust du auch nicht, weil dort halt Gewaltherrschaft von denen ist. Und irgendwo da in dieser netten Gegend mittendrin liegt diese einst so hochgerühmte Stadt Timbuktu. Und das Spannende an der ganzen Geschichte sind zwei Elemente. Das erste Element ist militärische Intervention, wo eine Regierung sagt, Entschuldigung, eigentlich ist das unser Land, wir würden darüber schon ganz gerne bestimmen, scheint in Mali und in der Ukraine eigentlich gleich zu sein. Zwei Regierungen, die sagen, also ihr seid zwar da, aber ihr müsst schon sagen, weil das ist ja unser Land. Ne? Und das Zweite, was sehr spannend ist am Beispiel von Timbuktu und der Ukraine, ist, dass der Reichtum dadurch entstanden ist, dass unterschiedliche Völker sehr gut zusammengearbeitet haben. Das darf man nicht vergessen. Also Timbuktu ist eh klar als der Südpunkt der Sahara durchquerenden Karawanen, wo es also so ziemlich alles hingeschwemmt hat, was es überhaupt gibt, weil solche Karawanen ja immer absolut lebensgefährlich waren und sich dem immer Abenteurer aus aller Herren Länder angeschlossen haben und dann dort in dem Timbuktu eine Mischkulanz, eine Melange gemacht haben, die zu einem kulturellen Höhepunkt geführt hat. Und in der Ukraine ist es ja eigentlich auch nicht anders. Also gestern ein bisschen drüber geredet, da hat es auch alles zusammentrat. Ja, als das letzte, als das allerletzte, muss man jetzt sagen, russisches Militär, davor deutsches Militär, davor Österreicher, ja, Galizien hat ja zu Österreich gehört, davor Polen und Litauen und dann darf man eines nicht vergessen, ganz, ganz, ganz viele Juden, die gibt es seitdem das deutsche Militär dort wohl nicht mehr, aus bekannten Gründen, die aus Westeuropa vertrieben worden sind bei den großen Vertreibungswellen der Juden im Mittelalter und dort ihren Platz gefunden haben. Dann haben sie die Kosaken dort profiliert und die Krim-Tataren genauso, also die zwei haben dann so tolle Reitergefechte gegeneinander gemacht. Und aus dem ist was geworden. Ja? Also die gegenseitige kulturelle Befruchtung von unglaublich vielen Leuten hat etwas gebracht. Und das Spannende daran ist, dass es im Menschen drinnen eine Ebene gibt, die das nicht verstehen will. Dass die Mischung der Kulturen und nebenbei bemerkt Religionen was bringt, das ist unglaublich befruchtend. Sondern der Mensch glaubt immer wieder, es muss uniform sein. Es muss eins sein. Seien das jetzt, alle wären nur noch Arier, auch wenn wir die anderen umbringen, oder alle werden jetzt russisch-orthodox und sind alle Russen, oder es werden alle, was ist gar nicht, wie die korrekte Bezeichnung lautet für die Einwohner dort, tschadische Moslems einer ganz bestimmten sunnitischen Ausrichtung, und dann geht's uns gut. Und die ganze Geschichte der Menschheit beweist eines, das stimmt nicht. Es funktioniert nur dann, wenn es sich mischt. Und wenn es uniform wird, ist es noch ein jedes Mal zusammengebrochen. Es hat einfach nicht funktioniert. Und doch ist der Mensch immer wieder dazu imstande, hinzugehen und zu sagen, naja, wenn man nur die Besen, das sind immer die anderen, die haben eine andere Hautfarbe, andere Religion, andere Sprache oder anderen Dialekt oder sonst was, irgendwie anders halt, wenn wir die nur wegbringen, dann geht's uns gut. Und das stimmt. Einfach nicht. Gesegneten Abend uns allen.